Ich weiß ja nicht, was ihr euch für heute noch so vorgenommen habt. Wie sieht euer Plan aus nach dem Gottesdienst? Wie sieht eure nächste Woche aus? Ist das schon alles durchstrukturiert? Es gibt ja Leute, die gehen dann sogar noch weiter. Die planen den nächsten Monat, andere strukturieren das ganze Jahr. Welche Pläne verfolgst du? Was hast du vor? Was willst du unbedingt noch gerne unterkriegen? Welche Prioritäten hast du? Gibt es da so eine Art Rangliste, die man verfolgen kann? Neudeutsch oder die Jugend oder neu sagt man heute must to have und nice to have, also das, was unbedingt muss und das, was schön wäre, dass das noch kommt. Welche Rolle spielen da das eigene Haus, der Garten, der Urlaub, Ehepartner, Kinder? Vielleicht habe ich das jetzt so in der falschen Reihenfolge gesagt, dann bitte ich um Entschuldigung, aber ich weiß ja nicht, wie deine Lebensplanung aussieht. Ich merke immer wieder, wenn ich auf meine eigene Lebensplanung blicke, dass das alles sinnlos ist. Da ist viel weniger Zeit da, als das, was ich alles unterkriegen würde. Ich komme ja nicht mal am Tag hin. Und wenn ich das dann auf die Woche, den Monat, das Jahr und das Leben hochrechne, dann müsste ich schon ein paar Jahrhunderte werden. Kriege ich aber nicht hin. Was machen wir? Wir blenden oft unsere Endlichkeit aus, planen so, als würden wir viele Jahrhunderte oder ewig auf dieser Welt leben, versuchen alles Mögliche in dieses Leben zu packen. Wir gucken, dass da ja für alles Mögliche Platz ist. Strukturieren unseren Urlaub durch, gucken, dass wir auch jedes Ausflugsziel im Urlaub dann noch unterkriegen. Und was wir nicht machen, wir rechnen, dass das irgendwann mal zu Ende ist mit unserem Leben. Wir tun so, als würden wir ewig leben, zumindest hier. Wer von euch rechnet eigentlich mit dem Tod? Wer rechnet damit, dass das heute noch sein kann? Die Arme werden weniger. Theoretisch wissen wir das alle. Was kommt nach unserem Leben hier? Wir haben den Bibeltext, der da Ausblick geben will, den der Andreas dann mal einblenden könnte. Wäre das sehr nett. Der gibt uns so einen Ausblick aus 2. Korinther 5. Und zwar die Verse 1 bis 10. Ich lese die euch mal vor. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht mehr nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein beim Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Oder, ja, soweit der Text erstmal. Mal ganz ehrlich, wer von euch hat so eine absolute Sehnsucht nach der Ewigkeit? Wir haben es vor uns gerade gesungen. Ich glaube, ich habe mir den Liedtext, ja, ich habe den nochmal ausgedruckt. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Schön, wenn man das sagen kann. Und dann geht es ja noch weiter. Ich habe Menschen gesehen, sie suchen von spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Wir werden hier nicht finden, was wir suchen. Was unterscheidet uns als Christen eigentlich von den Menschen, wenn wir an den Tod denken, die Gott nicht kennen? Was unterscheidet uns von denen? Was erfüllt unser Herz? Mögen wir nicht auch unser Haus, unseren Garten oder unsere Wohnung? Und wenn es dann nur der Balkon ist, wo die Topfpflanzen draufstehen? Fahren wir nicht gerne auch in Urlaub, erfreuen uns an unserem Auto? Was ist denn das alles? Was erfüllt unser Herz? Oder machen wir es mal ein bisschen frommer oder nicht so. Gehen wir mal zum Thema Gesundheit. Wenn man den Spruch hört, man hört das doch oft, ja, Hauptsache gesund. Oder wenn ein Kind geboren wird, Hauptsache gesund. Und oft stehen wir dann ja auch da und nicken. Was für ein Blödsinn. Wir als Christen, als wenn es nur um Gesundheit geht. Was erwarten wir denn? Dass wir mit 85 noch mit dem Rollator nach Mallorca fliegen? Warum halten wir auch als Christen uns so an irdischen Dingen fest? In diesem Text, ich will gar nicht einzeln auf jeden Vers eingehen. Das steht zwar an einer anderen Stelle, aber Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das singen wir in manchen Liedern, das lesen wir in der Bibel. Haben wir das wirklich verinnerlicht? Freue ich mich auf das, was danach kommt? So wie Paulus sagt, ich kann mein Ableben eigentlich gar nicht erwarten. Aber wenn du mich noch gebrauchen willst, dann bleibe ich noch hier und mache noch. Kann ich es auch kaum erwarten? Oder habe ich mich ja ganz gut eingerichtet? Wir nennen uns ja, oder wir sollten eigentlich bekehrte Menschen, also wiedergeborene Christen sein. Und damit sollten wir doch eigentlich andere Prioritäten in unserem Leben haben. Ich habe jetzt das Wort Bekehrung erwähnt, ein ganz kurzer Exkurs, was bedeutet Bekehrung? Das berühmte Beispiel ist ja Paulus, als er vor Damaskus, als ihm Jesus begegnet, er erblindet und sein Leben völlig umkrempelt. Also erst verfolgt er die Christen mit einem Eifer und hinterher kriegt er die Augen öffnet für Gottes Wahrheit. Jesus begegnet ihm und richtet ihn ganz neu aus. Ich gebe offen und ehrlich zu, nicht jede Lebenswende passiert so dramatisch wie beim Paulus. Trotzdem sollten die Folgen daraus eigentlich gewaltig sein. Also was ist Bekehrung? Ja, Bekehrung erstmal ist, dass der Wille Gottes umgesetzt wird. Und Bekehrung ist auch die Grundlage für Nachfolge. Ohne Bekehrung zu dem lebendigen, heiligen Gott kann ich Jesus nicht nachfolgen. Wir bekommen den Heiligen Geist, der uns ausrüstet, der uns verstehen lässt, was die Bibel sagt, was Gott sagt. Die Bekehrung sollte zur Folge haben, dass wir uns von Sünde und Schuld abwenden. Dieses alte deutsche Wort Buße wird heute ja, der Buß- und Bettag ist ein Sachsener Feiertag, aber was heißt Buße eigentlich, das wissen wir ja kaum noch. Bekehrung heißt, es findet ein Herrschaftswechsel in unserem Leben statt. Wir stehen, die Bibel sagt, ihr könnt nicht Kinder Gottes und dieser Welt sein. Es ist unvereinbar, es gibt nicht einen Mittelweg, es gibt einen Grauwind. Entweder sind wir Gottes Kinder oder Kinder des Teufels. Und auch wenn wir meinen, wir sind ein bisschen gut, nee, es gibt nur diesen Weg. Das heißt Herrschaftswechsel. Und wenn wir das in unserem Leben erfahren haben, bedeutet auch, dass Bekehrung und Hinwendung zu Gott eigentlich automatisch auch Anfeindung bedeutet. Wir werden merken, dass es einen Widersacher gibt, der da dagegen wirkt. Ganz wichtig ist, bekehren können wir uns nicht selber. Wir können auch niemanden anderen bekehren. Das kann nur Gott. Aber wir haben eine Aufgabe. Das Evangelium weiterzusagen, es in die Welt hinauszutragen. Liegen uns unsere Mitmenschen wirklich am Herzen? Denen ihr Lebenswendepunkt, ist das, was uns auf der Seele brennt? Das können wir ja in unseren Alltag gucken. Über was reden wir mit unseren Mitmenschen? Da wird sinnloserweise über das Wetter geregnet, da kann man sich auch rausgucken, jetzt regnet es gerade, und dann stellen wir alle beide fest, es regnet. Da können wir uns dann 3 Minuten drüber austauschen und freuen uns, dass es regnet. Die Arbeit ist ein beliebtes Thema. Ach, was können wir uns über unsere Chefs? Ich kann mich schwieriger über meinen Chef aufregen, dann muss ich mich über mich selber aufregen, aber es gelingt mir auch. Ich kann mich über meine Mitarbeiter, über meine Arbeitskollegen aufregen und dass es alles schwieriger geworden ist und dass das mit dem Geld nicht... Ich kann mich über ein neues Auto unterhalten, das ich mir gekauft hatte. Da kann man sich viel und lange austauschen. Ja, man kann sich über das andere Geschlecht austauschen, wie schwierig das alles mit denen ist. Das können die Damen auch genauso gut wie wir Männer. Und so ein ganz weites Feld ist Politik und Weltgeschehen. Ach, was können wir da nicht alles unseren Senf dazugeben? Aber kümmert es uns, dass diese Menschen verloren gehen, die Gott nicht kennen? Was erwartet die Menschen, die wir nicht kennen? Die Bibel hat eine ganz klare Antwort. Es gibt einen zweiten Text, der ist jetzt nicht das Eigentliche, worum es geht, aber der so ganz eindrücklich beschreibt oder einen Ausblick gibt, das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt, steht in Lukas 16, ab Vers 19. Ach, ich lese es euch einfach mal vor. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit dem Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von dem Reichen vom Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß und rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er seine Spitze seines Fingers in ein Glas Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, aber du leidest Pein. Und all dem besteht zwischen uns eine Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann, auch niemand von dort hier herüber. Soweit erstmal. Das geht noch weiter ein bisschen. Aber das ist ja nun kein schönes Bild. Für den Lazarus schon. Aber das sind die Aussichten, die jemanden erwarten, der sein Leben nicht bekehrt hat oder der diesen Wendepunkt am Kreuz von Golgatha nicht gefunden hat. Das ist das Evangelium, was in der Bibel steht. Und dessen Wissen müssen wir uns und sollten wir uns jeden Tag wieder bewusst sein. Was ist denn uns wichtig? Beten wir für unseren Ehepartner, dass er auf dem Weg bleibt oder auf dem Weg findet? Was ist mit unseren Kindern? Ist der Ausbildung wichtig, die Absicherung, dass er im Leben gut zurechtkommt, dass sie sich überall gut integrieren? Wir können weiter zu den Verwandten gehen. Da möchten wir doch auch ein schönes Verhältnis haben oder eins, wo man sich nicht jedes Mal rumstreitet. Das ist schon nicht schlecht. Wir wollen schöne Familienfeiern haben. Harmonisch am liebsten. Alles soll zueinander passen. Wie sieht es mit unseren Freunden aus, die Gott nicht kennen? Wir können Gartenpartys feiern, wir können gesellig beieinander sitzen. Das ist schön, ne? Und dann ist noch der oder diejenige, die links und rechts von uns wohnen. Was ist mit denen? Nachbarn nennt man die übrigens. Sind die da, dass man sich im Notfall mal was ausborgen kann? Sich über das Wetter unterhalten kann? Dass derjenige in den Briefkasten guckt, wenn wir in den Urlaub gehen, dass der nicht überquillt und einen Blick auf unser Hab und Gut hat? Was mit unseren Arbeitskollegen, Mitarbeitern? Ist da eine gute Zusammenarbeit das Wichtigste? Oder reduzieren wir es auf eine Mitfahrgelegenheit, die ganz praktisch ist? Dass er mal einen Dienst übernimmt, wenn ich was privat vorhab und andersrum? Das sind alles nette Themen. Aber mit möglichst wenig Konfliktpotenzial, oder? Wann habe ich zum letzten Mal einen von den Leuten gesagt, dass es nur einen Weg gibt? Eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Sicherlich guckt er mich dann blöd an oder hört zu. Aber wir sollen es machen. Und wie oft stehen wir da und kriegen den Mund nicht auf? Wie oft stehe ich da und erzähle allen möglichen Scheiß? Das Wetter, und nun sind wir wieder bei der ganzen Liturgie, die ich da wieder runterleiern könnte. Es reicht doch nicht, wenn wir denen sagen, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen und dass uns das gut tut. Das kann ein Einstieg sein, aber dann sagt er, das ist schön, dass dir das gut tut. Mir tut es gut, wenn ich mit meinen Kumpels früh zum Frühshoppen gehe. Da hat jeder, was er braucht und ist glücklich. Das ist doch Käse. Was verschafft mir denn schlaflose Nächte? Meine irdischen Probleme, wie oft wälze ich mich nachts im Bett und überlege, wie ich morgen diese Scheißbaustelle hinkriege. Wie ich das und dies und jenes mache. Wie ich den Urlaub hinkriege. Wie ich mein Auto repariert kriege. Wie ich die Termine alle unter der Woche auf der Reihe kriege. Und jetzt kann man zu den wichtigeren Problemen der Welt kommen. Dann bewegt es mich, wie es meinem Kind geht. Philipp wird übernächste Woche operiert. Das kann mich ja auch bewegen. Das darf uns auch bewegen. Aber egal, was bei dieser OP rauskommt, hat Philipp selbst zu uns gesagt, und hier im Gottesdienst hat er es auch schon gesagt, egal, was da rauskommt, bei ihm wissen wir, wo er hingeht, wenn es schief geht. Was heißt schief gehen? Wir wünschen uns das nicht. Aber was geben wir weiter? Solche Probleme wälzen wir nachts. Und dann haben wir Familie, dann haben wir Nachbarn, dann haben wir die Angehörige. Wenn wir denen das nicht sagen, wenn die den Wendepunkt in ihrem Leben nicht finden, dann gehen sie für Zeit und Ewigkeit verloren. Und dann ist es nicht, dass die irgendwo im Nirvana verschwinden und sich das alles in Gleichgültigkeit auflöst. Nein, es ist so, wie das die Bibel hier beschreibt, sie leiden Qualen für alle Ewigkeit. Was sind denn meine Vorstellungen vom Himmel? Der Text sagt's. Das ist, wir brechen unsere Hütte hier ab. Hütte. Und leben in einem Palast. Das ist, wir können das nicht fassen, was uns dann erwartet. Gottes Herrlichkeit. Wir reden das öfters so einfach daher. Was ist denn Gottes Herrlichkeit? Manchmal muss man sich 5 Minuten Zeit nehmen und manchmal reichen die auch nicht. Dass wir das komplett fassen, können wir es sonst so nicht. Wir sehen, gerade wenn wir im Frühjahr oder wenn alles erblüht, durch die Landschaft gehen, sehen wir so einen Ansatz von Gottes Schöpfung und das, was er geschaffen hat, was er gemacht hat, wie er das alles gut gefügt hat und freuen uns schon in ein Loch in den Bauch und sagen, das ist aber herrlich. Aber wenn das schon schön ist, wie viel mehr muss der Himmel dann schön sein, wenn wir mit dem Schöpfer vereint sind? Das ist doch nicht, dass wir dann alle Harfe auf Wolke 7 spielen oder dass das alles in Ewigkeit langweilig ist und wir dann, manchmal stellen wir uns vor, der eine denkt, wir feiern dann ewig Gottesdienst, aber der Gottesdienst sieht völlig anders aus. Gott hat mit einem Wort die ganze Welt erschaffen, Milliarden, unzählige Sterne, nur weil er sein Wort, weil er es gesprochen hat. Wie viel mehr muss diese Herrlichkeit dann sein? Wir werden auch nicht körperlos, davon spricht die Bibel ja auch nichts, dass unsere Seele bloß weiterlebt. Nein, wir werden körperlich weiterleben, wir werden einen neuen Leib bekommen. Wenn hier das Licht ausgeht und du gehörst zu Jesus, geht im nächsten Moment das Licht da oben an. Party ohne Ende. Mehr als alles Schöne, was wir uns vorstellen können. Und das sollte eigentlich Ansporn für uns sein, das weiterzugeben, dass diese Rettung auch noch für viele da ist. Aber wenn wir diese Perspektive nur bedingt haben oder nicht so richtig im Herzen von verankert ist, wie soll man das denn weitergeben? Wenn wir uns unter dem Himmel und der Perspektive nur, ja lieber das, was ich jetzt noch alles unterkriegen will, das ist schon schön, aber die Gartenparty und das ist, wir fühlen uns so wohl, dann uns geht's doch gut. Wir haben doch alles. Ich denke, das ist manchmal so ein bisschen das Problem. Nicht, dass ich jetzt undankbar sein will für das, was wir haben. Darum geht es auch gar nicht. Aber es lenkt uns doch ein bisschen vom Wesentlichen ab. Wir kommen an den Punkt, wo wir überlegen müssen, wie ich weiterleben will. Und das sind zwar das für beide Gruppen von Menschen. Ich rede jetzt erstmal für die, die Jesus kennen und eine Entscheidung für ihn in ihrem Leben getroffen haben und sagen, ja, Jesus ist mein Herr. Wollen wir Nachfolge wirklich leben? Wie stelle ich mir jeden Tag neu und denke, nee, so richtig kriegst du es nicht hin. Wie sieht das mit dir aus? Ist das meine erste Priorität im Leben, den Menschen von Jesus das Evangelium weiterzusagen? Lassen wir uns davon erneuern und neu ausrichten. Fangen wir an, in erster Linie für die Menschen zu beten, die uns am Herzen liegen. Fangt an, andere Gesprächsthemen einzubinden in eure Gespräche. Kommt weg vom Wetter oder wenigstens von dem zum Wichtigen. Und die, die Jesus nicht kennen, ich weiß nicht, ob du mit Jesus schon lebst. Kannst nicht beurteilen. Das musst du selber in deinem Herzen wissen. Wenn das nicht so ist, es gibt nur zwei Perspektiven. Ewige Herrlichkeit oder ewige Qual. Jesus, der Herr, möchte Heiland, kommt von Heil und Heil werden, gesund werden, in deinem Leben sein. Er lädt dich jetzt und hier ein, dich entweder zu erneuern oder ganz neu in seinem, ja, ihn als Herrn und Heiland anzunehmen. Und es gibt keinen Grund, diese Dinge immer wieder aufzuschieben und zu sagen, sich nicht erneuern zu lassen oder sein Leben Jesus zu geben. Er lädt dich ein zum ewigen Leben. Und wenn du das tun willst, dann solltest du das in einem Gebet sagen. Und wenn da noch jemand Fragen hat, der kann gerne nach einem Gottesdienst kommen. Dann rede ich mit ihm oder ein anderer Mitarbeiter. Wir beten gemeinsam. Weil es gibt nichts Wichtigeres, als Jesus in sein Leben zu lassen. Einen konkreten Startpunkt zu haben. Das schafft Veränderung. Schieb's nicht auf. Wir hören jetzt noch auf ein Lied, um mal in der Stille über das Gesagte, was Gott uns anbietet, nachzudenken.